Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Herzlich willkommen zurück, lieber Gerd.
Ja, tatsächlich, ich bin wieder in Deutschland. Also im Hintergrund hörst du jetzt keine Zikaden, sondern Autobahngeräusche. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, es ist ja gerade so über die Grenze geschafft. Höhe Bodensee bist du gerade mal so reingeflogen, oder?
Ja, genau. Es ist so tatsächlich so, ich bin vor 2 Tagen losgefahren irgendwie und bin jetzt mal wieder echt unterwegs, nachdem ich 2 Monate irgendwie auf dem festen Platz war. Das ist schon komisch. Und pimmel mich von einem Platz zum nächsten und lerne da ganz lustige Sachen kennen. Und ich bin jetzt hier gerade gelandet, irgendwie, ja, wie du sagst, in der Höhe des Bodensees ungefähr und bin auf einem Landgasthof mit eigener Brauerei, was natürlich für mich irgendwie wie ein Gottesgeschenk ist. So immer schönes deutsches Weizenbier getrunken und angeblich sollen hier sogar das Weizenbier erfunden worden sein, zumindest Kristallweizen. Das sind ja die Wagen und die Sagen und die Mythen, die man immer gerne erzählt von seinen eigenen Produkten. Aber schmeckte auf jeden Fall ganz gut.
Ja, wunderbar. Ich hoffe, du hattest ein paar Kaltgetränke und musst ja jetzt auch nicht mehr lenken, ne? Und dann können wir ja mal starten mit unserer 62.
Oh, 62, ja genau, nee, starten wir gerne. Bevor wir loslegen, wie geht's dir, Henning? Also es ist ja schon, wir nähern uns ja langsam wieder an, so
ja, grad, ja, wie geht's ja, dir? Der Geigerzähler steht, dass du blendend. Ich muss sagen, ich bin eigentlich schon wieder reif, um loszufahren. Das schaffe ich allerdings dieses Wochenende leider nicht, wo du ja in Ferropolis bist. Ich genau. Werde aber höchstwahrscheinlich der nächstes Wochenende wieder losfahren. Ich bin schon wieder sehr unterkämmt, wie man so schön sagt.
Ja, ja. Ja, zumindest reden wir darüber, das ist ja schon mal was.
Also ja, und es ist auch so eine, es gibt so ein paar auch noch Kontakte zu der letzten Reise, wo ganz viele auch Freunde, Grüße an Daniel, an dieser Stelle auch gefragt haben, Mensch, das sieht ja schick aus, können wir da auch mal irgendwie gucken und so dann ins Gespräch gekommen. Also so ganz bezaubernd. Also wirklich, verbindet mal wieder unterwegs sein zu können und einfach auch kurzfristig umbuchen zu können und vielleicht ein neues Ziel anzusteuern. Und von daher freue ich mich jetzt noch auf den Sommer. Ja, total. Was ich auch sehr genossen habe, ist diese Entspannung beim Campen. Ich habe lustigerweise auf dieser Reise in Dänemark einen Familienvater kennengelernt, der sagte zu mir, ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, dass das Gefühl des Campens sich irgendwie so richtig einstellt, wenn er zu Hause in die Wohnung geht und diesen vollen Komfort wieder genießt und dann so feststellt, so, boah, war ich geerdet in diesen Tagen, die ich da so hatte, weil ist ja nun auch immer ein Weg zum Waschhaus und so weiter, das ist ja nicht hier mal kurz auf die Toilette gehen und mein Lötter hat auch gesagt, oh, jetzt kann ich ja mal direkt auf die Toilette gehen und muss nicht mit dem Fahrrad zum Waschhaus fahren. Also es ist schon diese Comfortzone verlassen, aber was lustigerweise auch Studien ergeben haben, und zwar 2 Studien der Universität in Colorado, dass diese Camping-Urlaubsform extrem erholsam ist.
Gut, dazu bräuchte ich jetzt keine Studie. Ne? Also das kann ich jeden Tag spüren, wenn ich unterwegs bin. Aber erzähl mal weiter, entschuldige bitte.
Nee, alles gut. Interessant daran ist, dass der Schlafcoach und Diplompsychologe Sascha Maurer das ganze Thema mal ein bisschen kommentiert hat. Und der kommt zu folgenden Ansätzen. Und zwar, es ist die Aktivität und die Bewegung im Freien, die den Camper irgendwie auslasten. Das ist sicher auch ein bisschen abhängig von der Art des Campens, aber man bewegt sich gefühlt schon mehr als vielleicht im Büroalltag oder zu Hause. Das macht einerseits dieses Erholungsgefühl aus und dann kommt ein ganz wichtiger Tipp, der uns beiden ja auch immer am Herzen liegt, nämlich das künstliche Licht, möglichst aufs künstliche Licht zu verzichten. Also diese ganzen Lichtquellen, die sehr hell abstrahlen und häufig auch sehr kalt, sorgen dafür, dass der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus sehr beeinflusst wird. Und man so deshalb zu Hause nicht unbedingt zu einem erholsamen Schlaf kommt.
Ja, das stimmt, du hast recht. Das stimmt, das ist manchmal allein das Handy, ne? Die Leute, die mit dem Handy einpennen oder sowas, das ist absolut richtig, ja.
So, und nicht ohne Grund hat sich ja auch Apple damals diese Umstellung auf diese Orange- oder Gelbtönung des Displays, also diese Nachtabsenkung, um im Grunde genommen diese Aktivierung des Körpers da so ein bisschen entgegenzuwirken, eingeführt. Mhm. Hinzu kommt auch, dass wer länger campt, wird früher müde und wacht morgens besser erholt wieder auf. Das heißt, die Freiheit, seinen Tag selbst zu gestalten, trägt maßgeblich zur psychischen Gesundheit bei, was ja grundsätzlich auch im Urlaub der Fall ist. Aber wenn man so ein Wochenende wegfährt und es eben nicht zu Hause verbringt, ist das vielleicht dann auch schon ausreichend. Auf jeden Fall sinkt der Stresslevel, die Atmung entspannt sich. All das sagt der Sascha Maurer in seiner Studie. Gesundes Essen ist eine schöne Ergänzung. Und eben auch die Frage, fahre ich auf einen Campingplatz, dann ist es doch da bestimmt laut und ich komme da überhaupt nicht zur Ruhe. Wie lange brauchst du gefühlt, um dich irgendwo, wenn du jetzt unterwegs bist, zu akklimatisieren?
Ich hatte mal irgendwie früher mal gesagt, so, ich brauche in den Wagen zu steigen, den Motor zu starten und anzurollen. Und schon habe ich das Gefühl, so alles ist gut, alles andere. Jeder Meter, den ich von meinem Alltag sozusagen mich entferne, je mehr starte ich in die Erholung rein. Früher, am Anfang hatte ich ein bisschen gebraucht auf den Plätzen. So, wie funktioniert das hier alles? Wo ist das Waschhaus? Keine Ahnung, wie sind die Nachbarn? Ja. Inzwischen ist es tatsächlich so, ich komme an und bin angekommen. Also das hört sich doof an jetzt.
Ja,
so,
du bist
so
ein ja blödes auch Profi. Wortspiel.
Ja. Ja, aber das ist tatsächlich so. Also ich brauche nicht mehr lange, um mich zu akklimatisieren.
Ja. Maurer sagt, dass der Körper sich innerhalb von 2 Tagen an ungewohnte Geräusche gewöhnt. Das heißt, das ist so diese gefühlte Akklimatisierungszeit, die wir brauchen, wenn wir vielleicht mal eine Woche oder auch nur ein Wochenende irgendwo stehen, um da anzukommen und uns an die ganze Nummer zu gewöhnen.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wie mit den Zikaden, die ich da hatte, ne? Also das ist am Anfang denkst du vielleicht so, was ist denn das hier, kann ich da überhaupt pennen und so, und irgendwann fehlt es dir, wenn es auf einmal aufhört, wahrscheinlich so, ja, wahrscheinlich ist es so. Ja.
Ich denke mal, den ersten Tag oder den zweiten wird es gestört haben, oder auch ein anderes Beispiel, ein Freund von mir hat eine Kühlbox, die extrem gut kühlt und einen Lüfter hat, der nur dann aktiviert wird, wenn er gebraucht wird. Dieses Geräusch stört ihn, wenn er Kurztrips macht. Wenn er länger unterwegs ist, hört er das gar nicht mehr. Auch ein Beispiel dafür, wie man sich an sowas gewöhnt. Ich glaube aber trotz alledem, so ein An-Aus-Sound ist immer noch unterschiedlich zu so einem Dauerrauschen. Aber das muss jeder für sich selbst sehen. Ganz interessant ist eigentlich auch dieser Aspekt des Lichtes, also dieses ruhige, schummrige Total. Licht oder auch Lagerfeuer unterstützen eben den guten Schlaf, und darum ist er auch ein großer Fan von schwachen Funzeln auf Campingtischen und sagt als Faustregel, alles was unter 2500 Lux ist, das ist ja die Lichteinheit, die gemessen wird pro Licht oder pro Lampe, sei ideal. Alles darüber sei zu hell, und insofern kann man dann weniger gut dieses Schlafhormon Melatonin ausschütten. Und deshalb empfiehlt er halt, keine Ahnung, manchmal steht es da ja, wenn man sowas kauft oder bestellt, was für eine Lichtabstrahlung das hat. Vielleicht einfach nur mal eine Kennzahl, die ganz, ganz interessant ist.
Das ist spannend. Entschuldigung, weil es gibt ja so Studien, so auch das Großstadtleben, ne, dass irgendwie diese künstlichen Lichter, die Lichtverschmutzung, die so stattfindet, die auch was mit deinem Biorhythmus macht. Das ist ja nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch bei den Singvögeln zum Beispiel, die ja ihre Zeiten verändert haben durch das Leben in der Stadt und so. Ja. Das klingt total plausibel für mich, also absolut.
Ja, man spricht ja auch schnell von Lichtverschmutzung, aber was ich sehr interessant fand, also sagen wir mal so, wir mögen das ja alle, wenn wir unterwegs sind, weniger oder gar kein Fernsehen oder mal ein Fußballspiel, wenn eine Europameisterschaft ist, mehr Fernblick, Naturbeobachtung, Lagerfeuer und ruhige, entspannte Aktion. Vorm zu Bett gehen, vielleicht nochmal ein kleiner Spaziergang, das sind alles so Sachen, die das unterstützen. Aber jetzt kommt noch ein interessanter Punkt von einem amerikanischen Forscher namens Kenneth Wright, der im Jahr 2017 erforscht hat, wie viel gute Nächte braucht der Mensch, bis er ausgeschlafen ist. Also wie viel, also wenn wir jetzt sagen, Campen macht gesunden Schlaf aufgrund der natürlichen Geschichte, wie viel Nächte brauchst du?
Also wenn ich jetzt schätzen müsste, bestimmt 7.
Nee, 2. Und darum sagen, ja, und darum, also alles natürlich in einem Rahmen, wo man jetzt nicht in einem Camper fährt, der kein vernünftiges Bett hat oder so. Also so, man muss sich schon so ein bisschen, ne, idealerweise seine Schlafsituation an zu Hause anpassen. Da gibt es natürlich die Lattenroster und so weiter und so fort. Durch Lüftung im Camper viel Luft. Aber grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich nur 2 Tage braucht. Und darum empfiehlt er auch, dass es total Sinn macht, eben auch nur einen Wochenendtrip zu machen, weil dann schon sich dieser chronobiologische Schlaf-Wach-Rhythmus wieder einpegelt, im Gegensatz zu vielleicht den Angewohnheiten, die man so zu Hause pflegt. Ja, ja.
Witzig, dass irgendwie das genau zu dem Geräuschempfinden passt. Ne? Also nach 2 Tagen hast du dich an die Geräusche gewöhnt und dein Körper gewöhnt sich an die Ruhephasen. So. Also das bist du schön erholt. Du, ich habe es ja immer gewusst, Henning. Also Campen ist einfach nicht nur gut so, weil es Spaß macht, sondern ist auch noch gesund und ich schätze mal, wir werden alle steinalt und weil wir Camper sind.
Genau. Ja, aber wie würdest du, also was ich komme auch gleich zum Schluss, aber ich interessant finde, ist, wie würdest du jetzt deine Schlafzeit einschätzen? Also wann musst du ins Bett gehen? Wann ist so dein Biorhythmus am Runterfahren zum Beispiel?
Also, wenn ich normalerweise zu Hause war, als ich noch 4 Wände hatte und ein Dach über dem Kopf, bin ich eine Nachteule gewesen. Und dann bin ich gerne mal so um 1 Uhr, 1:30 ins Bett gegangen und morgens trotzdem wieder um 7 aufgestanden. Jetzt bin ich um 10 schon so müde, dass ich dann irgendwie auch gut ins Bett gehen kann. Also das ist tatsächlich, irgendwie hat sich komplett verändert, seit ich draußen bin. Also das ist auch geil. Also ich schlafe so gut meine 7 bis 8 Stunden statt 5 bis 6 Stunden jetzt.
Und was ich interessant finde daran, also Randnotiz, der Durchschnitt, den der Bundesdeutsche schläft, sind 7,3 Stunden. Da gibt es mehr und weniger, ist klar. Aber interessant finde ich daran, für sich mal herauszufinden, was eigentlich die körpereigene Schlafzeit ist. Also was ist eigentlich so mir, was in die Gene gelegt, was jetzt meinen Schlafrhythmus angeht. Und da sagt er auch, wer campt, kann angepasst an die natürlichen Lichtverhältnisse herausfinden, wann der Schlafdruck abends am höchsten ist und wann die beste Schlafenszeit ist. Um das denn im Grunde genommen auch in den Alltag zu transferieren. Weil wenn man sich etwas vornimmt und sich an etwas gewöhnt, kann man ja auch im Sinne einer gewissen Achtsamkeit oder Selbstwohls darauf achten, dass man sagt, ich habe gemerkt, im Campingurlaub war ich irgendwie immer um 10 Uhr müde. 10 Uhr ist meine Zu-Bett-Geh-Zeit. Kann man ja probieren. Okay. Für Leute, die so ein bisschen den Rhythmus verloren haben. Ich kenne das ja auch, dass man manchmal zu so einer Nachteule wird. Ja.
Ach, dann gibt es noch. Hast du eine Zeit? Hast du so eine Zeit?
Nee,
so
ehrlich gesagt also, nicht, aber ich gefühlt nicht 10, also eher so 11. 11 im Moment, vielleicht 12, genau. Dann gibt es noch so Randinformationen, bequemer Zugang zum Bett sollte gut sein, genügend Platz ist natürlich klar für den Schlaf, ausreichend Kopffreiheit, Durchlüftung ist gut, Unterfederung und so weiter und so fort. Und er sagt eben auch, oft ist die Luftqualität auf Campingplätzen im Vergleich jetzt zu einer Großstadt viel besser. Und wer da im Grunde genommen für Durchluft sorgt, schläft schon per se gesünder und besser. Ja. Das kurzer Ausflug zum Thema besser schlafen. Ich fand das ziemlich interessant und kann es selber auch nur bestätigen, dass wenn ich mich abends in mein Dachzelt lege, dann schlafe ich wie ein Stein und wache morgens auf und denke so, das kenne ich gar nicht mehr. Und genießt das total. Das ist wirklich.
Also was ich geil finde, wir haben ja diesen Jingle nie gemacht, ne? Also diesen klug geschnackt oder wie hieß das Ding nochmal?
Ungefragt klug geschissen.
Genau. Also wenn ich jetzt irgendwie, klar, wir wussten es ja, wir sind Camper, wir leben danach, wir versuchen ja auch mit der Natur so ein bisschen unterwegs zu sein oder sowas. Aber wenn wir mal, was weiß ich, mit Leuten unterhalten, irgendwo, wenn es wieder alles offen ist und alles geht, beim Bier und irgendwie in der Kneipe. Und dann wir über das Campen reden, können wir genau diese Geschichte erzählen. So, ne? Nee, ich campe nicht nur deswegen, sondern das ist auch noch gesund, weil. Und so.
Ich mache das Geschichte nur, weil es gesund ist. Das ist ja nicht ungefragt logisch, sondern vielleicht auch unnützes Wissen für die Damen und Herren von der Jetzt. Genau. Aber wo schläfst du denn zurzeit? Ich meine, du bist ja nur unterwegs. Wo hast du irgendwas zu erzählen, wo du mal gewesen bist jetzt die Tage? Gibt es was zu empfehlen?
Herr Delling, vielen Dank.
Steht auf, wo du wohnst.
Also, Ich bin vor 2 Tagen ja losgefahren mit einer Fähre, Corsica Ferries diesmal, und zwar deshalb nenne ich das, weil die nämlich tagsüber fährt, was für mich ein Novum war. Und dann haben wir gesagt, gut, fahren wir so lange wir können. Und auf dem Weg von Livorno dann in den Norden, irgendwann war klar, also viel länger können wir nicht fahren. Ich hab ein, wie du weißt, ein Oldtimer mit H-Kennzeichen. Ich fahre nur 80 bis 90 km/h. Das ist nicht wirklich schnell. Das ist so ein, wenn der Navi dir sagt, du brauchst noch 4 Stunden, dann kannst du rechnen, dass ich ungefähr 6 bis 7 Stunden brauche. Also das ist dann, ich verschätze mich da dauernd.
Du fällst also nicht in den Durchschnitt von Google, in den Bemessungsdurchschnitt.
Ich meine, Durchschnittsgeschwindigkeit.
Nein.
Okay.
Genau, passt voll ins Bild. Also Durchschnitt will ich ja nicht sein und Google hat es erkannt, finde ich super. Nee, aber das Lustige ist, wir haben dann unterwegs geguckt und so per Apps und was weiß nicht alles, und dann einen Ort gefunden, der heißt Il Grucione. Ich habe nachgeguckt, es ist ein Vogel, das heißt Bienenfresser. Es gibt einen Vogel, der heißt Bienenfresser. Ein lustiger, bunter Vogel, sieht eigentlich aus wie ein Specht, ist aber keiner. Und den gibt es auch in Deutschland, in Süddeutschland, aber eben halt auch im südeuropäischen Raum. Hörte sich sympathisch an, sind wir hingefahren. Das ist nämlich in der Toskana irgendwo zwischen Parma und Mailand. Und dann fährst du irgendwie von der Autobahn ab und über Hügel, Weingebiete und so wirklich so schön pittoreske Ortschaften. So auf so einem Hügel steht dann irgendwie so eine Häuserzinne und da noch ein paar Bäume und also satte grüne Farben überall. Total geil. Also im hoch und runter. Durch eine kleine Allee gefahren, so eine Schotterpiste. Ich glaube, also wenn jemand mit einem Oldtimer diese Straße fährt, so, das macht nicht jeder, würde ich mal sagen, aber war lustig. Und irgendwann sind wir dann an so einem Haus gelandet. Das ist wie so ein alter Gutshof. Total im Niemandsland. Und dann ist es ein Restaurant. Einfach nur ein schönes, kleines Restaurant mit ein paar Apartments, die dort vermietet werden. Und eben halt auch ein paar Stellplätzen direkt vorm Restaurant. Also bis zu 10 Fahrzeuge können dorthin. Und das Tolle ist, dass das Restaurant auch noch gut ist. Das bedeutet, du hast dann irgendwie so einen sehr hemdsärmlichen Koch, also so ganz, ganz einfache Küche dort, die aber exzellent schmeckt. Als wir angekommen sind, hatte Laura Marie, so heißt sie, gefragt, was wir essen, und gleich gefragt, seid ihr vegetarisch oder vegan? Wie geil, sowas wurde ich in Italien noch nie gefragt. Und als wir es bejaht haben, gab es dann irgendwie so eine ganz geile Pizza, auch sowas habe ich da noch nie gegessen. Fast ein Focaccia-Teig. Dazu so dieses Pimentos, angeröstete Pimentos drauf, und also schmeckte köstlich. Die Plätze sind toll, weil du kannst dort einfach auch dich hinstellen und bekommst Strom. Dann hat sie uns einen Schlüssel in die Hand gedrückt für die Anlage, dass man dann auch nachts auf Toilette gehen konnte, dass wir dann irgendwie die Duschen da nutzen konnten und so. Und wir haben nur das Essen bezahlt, der Platz war dann für umsonst. Und das ist toll. Also das heißt, die verkaufen halt Essen sozusagen. Wer Tiere liebt, der sollte da unbedingt hinfahren. Da laufen bestimmt 10 bis 15 Katzen rum. Habe ich sie gefragt, und wie heißen die denn so? Und ich sage, ich gebe denen nur ungern einen Namen, weil sobald ich denen einen Namen gegeben habe, kann ich die nicht mehr weggeben. Und was mir total gefallen hat, dieses sehr rustikale Ambiente dort. Also die Tische sind jetzt irgendwie, kennst du vielleicht aus diesen italienischen Spelunken, ne? So Plastiktische, Plastikstühle, aber draußen trotzdem total sympathisch. Die Gläser eigentlich zu groß für das Getränk, was da drin war. Und dann liefen da, also die Mitarbeiter selber, und das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, sage ich mal, waren keine Standardmenschen. Das heißt also, der Koch hatte so einen gebeugten Gang und hat gehumpelt und war schon über 60 bestimmt. Dann war da so ein kleiner Helfer, so ein kleiner Junge, der sich um die Katzen gekümmert hat, der immer nur gelächelt hat und kein Wort gesagt hat, und er wirkte jetzt nicht so, wie soll ich sagen, als ob er beim PISA-Test die Bestnote bekommen hätte oder sowas. Aber lief da mit, gehörte dazu. Und die Wirtin, auch die hatte irgendwie, wie soll ich sagen, also auch nicht so dieses Standardmodel, und hatte auch irgendwie so Sachen, wo du denkst so, cool, passt hier irgendwie alles super hin, total freundlich, herzenswarm, und mit ihrem gebrochenen Englisch hat sie uns da so ein paar nette Sachen gesagt, hat einen Wein ausgeschenkt, den ihr Mann dort irgendwie produziert auf seinem Weinbaugebiet. ein Herzensort. Total schön, nur leider kein Internetempfang. Und darum, das ist ein kleines Geheimnis jetzt für die Hörer. Wir nehmen fast live auf. Also in 2 Stunden wird diese Sendung live gestellt, weil ich kein Internet hatte, konnten wir gestern nicht aufnehmen. Und das machen wir jetzt halt hier an einem neuen Ort. Also wirklich ein ganz toller Tipp. Il Grocione heißt der Platz. Wenn wir nichts gegessen hätten, hätte man auch dort campen können. Kostet dann 10 € die Nacht. Strom ist inklusive. Ganz schöner Ort. Ich packe das mal in die Shownotes rein. Das gibt nämlich die Möglichkeit, dass man sich das mal anschauen kann. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich muss mal gucken. Also wenn ich dazu auf dieser Fahrt noch komme, mache ich auch einen kleinen Blogartikel dazu, weil das ist das empfehle ich wirklich gerne. Wer auf dem Weg ist vom Norden in den Süden, sollte da ruhig mal vorbeifahren. Also das ist so ein Transitort. Ne? Da bleibt man nicht länger. Da bleibt man eine Nacht oder so. Mhm. Aber es ist wirklich ein schöner Ort.
Klingt schön. Kurze Info für alle die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Wenn ihr auf Spotify oder auf Google oder auf Apple unseren Podcast hört, dann habt ihr immer eine Shownote. Da ist eine kurze Beschreibung, was in dieser Episode vorkommt. Und eben auch eine Linksammlung. Das heißt, dort könnt ihr dann relativ schnell auch Links zu den Beiträgen finden, die wir hier besprechen. Und wie gesagt, in anderen Fällen auf camperman.de gibt es dann nochmal einen Blogbeitrag, wo wir dann ein bisschen epischer ins Thema eingehen oder auch Sachen testen, die wir euch dann da ans Herz legen wollen. Also das sind so die Quellen, damit ihr dann auch weiter surfen könnt und vielleicht diesen Ort auch schnell in euer Google Maps rein speichern könnt. Aber klingt nice, klingt wirklich, wirklich schön. Ich finde, die Beschreibung erinnert mich so ein bisschen an den Film Brust oder Keule, wo Louis de Funès für den Guide Michelin, du Chemin, glaube ich, war das, mir auch total bewusst, der irgendwie über die Länder fährt und diese ganzen Restaurants testet und da wirklich auch von bis erlebt. Also herrlich. Sehr schön, sehr schön. Eine Landreise. Super. Ja,
also
ja.
Total. Und was du gerade sagst mit diesem Film, ne? Also ich habe auch mit Steffi, mit meiner Frau da gesessen und gedacht so, irgendwie fühle ich mich gerade wie in irgendeinem Film. Das ist total schön gewesen. War ein Erlebnis. War toll.
Superschön. Und das, wie das, der Vogel, ich meine, passt das? Mhm. Oder ist das irgendwie
verrückte Vögel vielleicht. Also das ist, ja, das, okay. So gesehen passt es vielleicht.
Ein Käfig voller, ja, Vögel. So, verrückter Vögel. Um den nächsten Programmpunkt anzumoderieren, muss ich auch sagen, diesen Jingle haben wir auch nie aufgenommen. Vielleicht liefern wir den nochmal nach. Und das ist das große Service-Thema. Und dadurch, dass du mit deiner historischen Schrankwand mit 80 gerade durch Europa düst, kommt ja dann auch ganz schnell mal die Frage, und die ist ja berechtigt, wie kriegt man es eigentlich hin, effizient Sprit zu sparen?
Oh ja, bitte, bitte, so, da brauche ich wirklich Informationen.
Und da habe ich jetzt mal für viele von euch kennen diese ganzen Punkte bestimmt schon oder einige, von daher, das ist auch keine Liste, die auf Vollständigkeit aus ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich bei der Recherche gefunden habe, die fand ich ganz interessant. Also grundsätzlich ist ganz wichtig, Preise vergleichen. Faustregel, abends günstiger als morgens, vor den Feiertagen, wo alle vielleicht auf Reisen gehen oder so, wird an der Preisuhr gedreht. Das heißt, wenn man am Mittwoch tanken kann und am Wochenende ist der Feiertag auch schlau. Also achtet da ein bisschen drauf. Macht auch Sinn, morgens und abends vielleicht mal drauf zu achten, wie sich die Preise verändern, um das auch nochmal bestätigt zu sehen. Und witzig sind natürlich auch so Helferlein wie die ADAC Spritpreis-App oder Clever Tanken, die es im App Store und auch bei Google Play Store gibt, um einem dann irgendwie so einen Überblick zu verschaffen. Ich bin jetzt kein so akribischer Preisvergleicher, aber diese Feiertagstankerei und ein bisschen Vorlauf vor Pfingsten, das habe ich mir schon immer mal vorgenommen und war zum Teil wirklich erstaunt und auch ein bisschen entsetzt, was da an Aufschlägen stattgefunden hat. Das ist schon echt ein bisschen.
Ein Punkt zu dieser Preisgeschichte fällt mir gerade ein. In Italien gibt es an den meisten, zumindest auf Sardinien war es so und auch hier an den anderen Tankstellen, 2 Reihen von Zapfsäulen. Die rechte steht Self-Service und die linke steht Service. Das heißt, wenn man einen Fehler macht, zur Service-Reihe zu fahren, zahlst du locker, wirklich locker mal 15 bis 20 Cent pro Liter mehr.
Jetzt könnte man ja Absicht unterstellen, aber da wird natürlich getankt für dich. Da wird auch nochmal die Scheibe sauber gemacht.
Du brauchst nicht aussteigen. So. Genau, du brauchst nicht aussteigen. Das macht jemand alles für dich. Ja. Also wenn du jetzt nicht gut zu Fuß bist, ist es vielleicht sogar ganz nett und dann auch das wert. Aber das kann sich beim großen Tank auch schnell mal, kann teuer werden.
Okay, gut. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ballast abwerfen. Wie sieht's denn bei Gönni aus? Wo könntest du ihn denn verschlanken? Oder, ja, ich meine, ihr könnt gerade nichts verschlanken, weil ihr wohnt in Gönni, aber
du, ich habe 4 Kilo abgenommen. Also ich habe jetzt, ich habe tatsächlich schon mal ein bisschen Ballast abgeworfen. Also von daher.
Gratulation, siehst blendend aus, Gerd. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Wir werden ein Foto machen. Nein, aber in der Tat ist es ja häufig so, dass ein Wohnmobil ja dann auch ein lebender Organismus wird und man vielleicht an der Stelle ganz viel Entertainment-Kram mit sich rumfährt, weil man den vielleicht noch aus dem Sommerurlaub drin hat oder vielleicht nächstes Wochenende gebrauchen könnte und die Treppen in den 4. Stock vermeiden möchte. Das kenne ich auch von mir, ist zwar nur der 2. Stock, aber das kenne ich auch von mir. Aber es gibt da so ein paar Zahlen, die haben mich doch ganz schön ein bisschen mit den Ohren schlackern lassen. Also ein Dachgepäckträger alleine, wenn man den irgendwie auf seinem Dach jetzt weiter spazieren fährt, verbraucht sehr viel Treibstoff. Und zwar ist es zum Beispiel jetzt, wenn wir in Urlaub fahren, um mal beim Thema Urlaub zu bleiben, ein Dachgepäckträger mit 2 Fahrrädern verbraucht 48% mehr Sprit, als wenn du ohne das ganze Geweih da oben drauf rumfährst. Und ein Heckträger verbraucht schon immer auch noch mehr, aber im Vergleich dazu nur 18%. Das heißt, für alle die, die gerne Fahrrad fahren und vielleicht auch mit einem PKW unterwegs sind und darüber nachdenken, wie kriege ich denn jetzt meine Fahrräder transportiert, denkt über einen Gepäckträger für das Heck nach, vielleicht eine Anhängerkupplung. Das macht, glaube ich, mehr Sinn mit 18%. Dann ist es natürlich auch.
Also dein Dachzelt müsste dann ja auch ein bisschen drauf schlagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist natürlich jetzt vermeintlich Luftlinie für mich, aber das Ding ist, ich kann es nirgendwo anders lagern und ich fahre ihn im Winter nicht. Also und ich fahre ihn jetzt ja eigentlich auch immer nur, wenn ich wegfahre, ansonsten mit Fahrrad gefahren. Mhm. Das ist in der Tat, nein, optimal ist das nicht. Da ist natürlich ein Faltdach in einem fertigen Bulli oder so, wie man ihn kaufen kann, sicher effizienter auf lange Strecke. Ne? Mhm. Dann gibt es, klar, das kennen wir alle, die Kurzstrecken vermeiden, kalter Motor, gleich hoher Verbrauch. Die ersten 2 Kilometer kann im Grunde genommen der Verbrauch ganz schnell auf 30 Liter pro 100 steigen. Also das heißt, wer ein Auto nur kurze Strecke zum Supermarkt fährt oder wird nie bei den Angaben des Herstellers landen, sondern immer deutlich darüber liegen. Darum sollte man auch da immer überlegen, gerade im Sommer ist ja ganz easy, dann vielleicht auch das Fahrrad oder das Lastenrad zu nehmen, um eben den Spritverbrauch zu senken. Der nächste Punkt ist der Reifendruck. Beim Reifendruck ist es so, der verändert sich natürlich, auch Luftdruck, Temperatur etc., also Außenluftdruck, und somit ist darauf zu achten, dass man eben diesen Luftdruck auch immer der Belastung anpasst. Das heißt, wenn ihr mit eurem Moped jetzt in Urlaub fahrt und ihr kommt zurück, seht zu, dass ihr danach den Druck im Zweifel ein bisschen ablasst, damit der Wagen besser liegt. In der Regel ist es so, je geringer der Reifendruck ist, je größer wird die Auflagefläche des Reifens, desto höher ist der Abrollwiderstand und desto höher ist der Spritverbrauch. Das heißt, ihr findet diese Informationen zu dem Reifendruck meistens auch so mit Piktogrammen, wie viele Männchen sitzen drin und fahren wir jetzt alle, an den Holmen im Auto, an der Tankklappe oder auch an der Tür. Das ist immer ganz hilfreich. Das macht auf jeden Fall Sinn, da zu schauen, dass man da nicht zu flatt fährt. Also wir kennen das ja aus St. Peter-Ording, wenn es ja jetzt irgendwie Monate richtig warm gewesen ist und der Sand sehr, sehr fein, dann lassen ja ganz viele gern mal ein bisschen die Luft ab. Sollte dann auch schnell wieder raufgenommen werden, damit man da halt vorher zwar nicht stecken bleibt im Sand, aber danach dann vielleicht den Sprit spart. Genau. Nächster Punkt, für dich sicher auch interessant, aber Gönni ist ja leider mit sowas noch nicht ausgestattet, ist die technischen Helfer richtig einzusetzen. Und ich rede jetzt nicht von eurer Komfortsitzheizung, sondern der Klimaanlage. Mittlerweile ja.
Welche Klimaanlage?
Dann ja, genau. Genau. Genau, dieser Standard, dieses Standard-Feature mittlerweile. Viele machen, also Klima verbraucht immer auch 1 oder 2 Liter pro 100 dazu, wenn man die auf hoher Leistung fährt. Und die Empfehlung ist an der Stelle, dass wenn man jetzt vielleicht mal einen Zwischenstopp gemacht hat auf einer Raststätte, die sehr heiß ist, oder vielleicht auch ein Mittagessen gewesen ist im Landgasthof, dass man dann, wenn man wieder losfährt, nicht die Fenster zumacht und die Klimaanlage anmacht, sondern dann die Klimaanlage erstmal auslässt, alle Fenster runter macht, losfährt und wartet, bis sich das Auto auf eine gewisse Temperatur abgekühlt hat, um dann die Fenster zu schließen und die Klima anzumachen. Dann aber auch die Fenster geschlossen zu halten, weil beides ist wirklich nicht sinnvoll, denn die Klima braucht immer mehr Sprit und dann muss sie auch noch die Außentemperatur abkühlen. Aber das fand ich auch so ganz interessant. Macht man, glaube ich, automatisch, dass man erstmal guckt, dass die warme Luft rausgeht. Aber auch anzufahren bei offenem Fenster, um sie dann zuzumachen und die Klima dazu zu schalten, das macht schon auch was aus bei der ganzen Geschichte. Und dann ist es natürlich auch so, dass niedrig-tourig fahren, klar, wir fahren alle keine Rennen oder wenige von uns. Wichtig ist dabei, schnell in den zweiten Gang zu schalten, in der Regel so ab 2000 Umdrehungen, wenn man Drehzahlmesser hat, in den nächsten Gang zu schalten, um da dann im Grunde genommen auch Kraftstoff zu sparen. Und idealerweise, mir vor kurzem wieder passiert, wo ich so dachte, war das nicht mal ein Restaurant, was unter dem Sammelbegriff Schnellimbiss läuft, wo ich in einer Schlange bei McDonald's stand, die, das hat irgendwie 20 Minuten gedauert, das war echt, echt lang, und das Auto da eben auch auszumachen, also da, wo es möglich ist. Denn viele glauben ja, dass der Verschleiß oder was auch immer sehr viel höher sei, aber das ist das ist nicht wahr. Man kann wirklich durch diese Start-Stopp-Automatik, die in neuen Autos verbaut wird, schon sehr viel Kraftstoff sparen. Und wenn man das halt manuell macht, macht auch das Sinn, das Auto bei kurzen Standzeiten, Wartezeiten, keine Ahnung, jemand geht mal kurz rein, noch was holen, das Auto auch dann auszumachen, um so Sprit zu sparen. So, das war's.
Puh. Gut, viele Sachen mache ich eh.
Ja.
Für mich ist noch das Ding immer diese Geschwindigkeit. Also ich kann theoretisch 110 km/h fahren. Ja, ja doch. Aber am wenigsten Sprit verbrauche ich, wenn ich so, was weiß ich, so zwischen 90 und 100 fahre. So. Und das ist, und das habe ich schon deutlich gemerkt. Also das macht dann tatsächlich so 1-2 Liter auf 100 Kilometer aus.
Ja.
Das ist schon ganz gut.
Mhm.
Aber das ist wirklich so. Ne? Also das Ding hat ja auch nur einen kleinen Tank bei mir. Also das ist so echt krass. Ich muss alle 400 Kilometer dann an die Tankstelle fahren und denke immer so, ach Mensch, ich bin so neidisch auf die Leute, die dann einfach weniger verbrauchen. Das ist so schön.
Ja, das Blöde ist natürlich auch auf Autobahnen. Ne? Da zahlst du ja dann auch noch mal den Autobahn-Obolus obendrauf. Das ist ja auch mal ein bisschen ärgerlich. Ja,
ja,
du musst ja mal oben einen Tank draufbauen. Als 800
Ja, oder so. Tank. Oder so, ja. Mhm. Oder so. Aber ich nutze das immer, also am Ende des Tages stört es mich nicht. Ich muss eh Pausen machen.
Ja, ja.
Ich kann ja nicht Ewigkeiten fahren und dann ist es immer so eine gezwungene Pause, wo ich noch einen Snack esse, einen Kaffee trinke oder mal auf Toilette gehe, das geht schon, das passt schon.
Oder eine Pizza isst.
Oder eine Pizza essen, warte mal.
Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
Es gibt ja so Dinge, die sind ein bisschen bekloppt, ne? Also wenn man zum Beispiel nach Grönland fährt und einen Kühlschrank mitnimmt oder wenn man in Italien seinen eigenen Pizzaofen mitbringt.
Weiß ich nicht. Also so ein Spleen oder ein Hobby haben wir doch alle irgendwo irgendwie, oder?
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, wenn ein Italiener irgendwie hier so den Lapskaus mir zeigen will, wie man Lapskaus macht, dann würde ich auch sagen, nee, ist klar, ist richtig.
Ja, machen.
Lass mal.
Ja, okay. Gut, ich glaube, dass der Italiener dann schon sagt, das ist denn jetzt der Alemann hier, ne? Aber gut, ja, ja. Und du hast einen Pizzaofen, oder was? Oder
wie? Ja, genau. Ich hab einen Pizzaofen. Und zwar ich habe den Unicoda 12. Es gibt von Uni, das ist ein Hersteller aus Großbritannien, die machen Pizzaöfen. Und zwar eher so kleinere. Normalerweise sind Pizzaofen so reguläre Pizzaöfen. Ein bisschen größer, die haben so kleine gemacht, die auch transportabel sind. Einige davon, andere sind dann so ein bisschen so groß, dass sie zumindest auf der Terrasse oder sowas stehen sollten. Gibt es in 3 verschiedenen Befeuerungsfunktionen, also mit Pellets oder mit Holz oder mit Gas. Und ich habe einen kleinen Gaspizzaofen, der Unicoda 12. Den gibt es auch in der 16er Version. Die Zahl heißt Zoll. Das bedeutet, die Pizza, die da reingeschoben werden kann, ist 12 Zoll groß. Also in meinem Fall sozusagen die Größe einer LP, einer Langspielplatte.
Mhm.
Und das Abgefahrene ist, diese Öfen schaffen eine Temperatur von 400 bis 500 Grad. So. Normalerweise, wenn du jetzt, was weiß ich, irgendwie das auf dem Grill machst oder auch in deinem heimischen Backofen, da kommst du gar nicht auf die Temperatur. Und darum kannst du eigentlich auch da drin normalerweise nicht diese wirklichen typischen süditalienischen Pizzen machen, die so einen dünnen Teig haben und eigentlich nur ein paar Sekunden in den Ofen reinkommen. So, und bei dem Koda geht's. Das heißt, wenn du den vernünftigen Teig hast, entweder selbst gemacht oder kaufst dir einen und den nicht zu dick belegst und sowas, dann ist er in 90 Sekunden die Pizza fertig. Das ist also wirklich fix wie nix.
Da braucht man den Motor nicht ausmachen.
Super. Es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen. Also du packst es in eine Gasflasche ran. Es dauert dann irgendwie so 10 Minuten, ist der Ofen heiß und ja, und dann geilert los. So, und ich habe das zu Hause mal ausprobiert, bevor ich nach Italien gefahren bin, und es ist sofort in die Hose gegangen. Es ist das schlimmste Erlebnis. Also die schlimmste, das kann man nicht Pizza nennen, was ich da rausgekommen habe. Das war ein Scheiß.
Fresskohle.
Ja, zwischen überhaupt nicht gar und schwarz. Also, also dazwischen gab es nichts. Also es war ganz schlimm, weil ich irgendwie zu dicken Teig genommen habe und der Ofen war nicht heiß genug und zu viel Belag draufgepackt habe. Also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Da habe ich nochmal irgendwie ein bisschen sacken lassen, das Ganze, und dachte so, ich schmeiß den weg und irgendwie will ich nicht mehr. Habe ich es dann trotzdem nochmal probiert und das war dann super. Das war wirklich, also ich kann schon fast sagen, genial geil. Also wenn du das Ding da reinpackst, also diesen Teig dann auf so diesem Schiebebrett, was man so eigentlich schon dafür braucht.
Kommt das mit, also, oder muss man es dazu kaufen?
Ja, schade, du hast es vorweggenommen. Ich wollte gerade sagen, die ganzen Extras kosten extra.
Ach, diese schönen Accessoires, ja.
Leider muss man alles bezahlen. So. Aber egal, also braucht man. Und dann schiebst du die Pizza rein. Und das Ding ist, weil der so klein ist und der Brenner in diesem Pizzaofen ganz hinten ist, kommt also die Hitze sozusagen nur von einer Seite, wird zwar verteilt von den Seitenwänden, aber eben du musst die Pizza rausholen und einmal drehen, also so um 180 Grad. Das heißt, nach 45 Sekunden holst du sie raus, drehst sie, packst sie wieder rein. Und wenn du das so ein bisschen drauf hast, dann wird das super. Also das ist dann also wirklich perfekter Teig, schön aufgegangen an den Seiten. Auch in der Mitte ist sie dann nicht mehr sapschig. Wirklich toll.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Schamottstein, auf dem du da garst? Ist das Ding schwer?
Genau,
das ist wie groß ist es überhaupt?
Ja, ja. Genau, das ist so ein Pizzastein, der dann da reingeschoben wird in diesen Ofen. Der bleibt auch drin. Das ist irgendwie, kennst du auch diese Dinger? Es gibt die auch nachzukaufen für Grills.
Ja, und für einen Backofen gibt es die auch. Habe ich mal überlegt. Ja, genau, genau.
Genau, und das kommt auch da so, dass der dann auch richtig dann aufgehitzt wird oder aufgeheizt wird. Aber die Hitze ist eben halt eine Flamme, die dann ganz hinten ist. Das ganze Ding sieht aus wie ein Flugzeughanger, also von der Größe, von der Form her. Ne? Das ist irgendwie so ein länglicher Ofen und aus Metall im Innern und dann draußen so eine matte, eine Lackierung ist es nicht, aber so eine matte Verarbeitung, die dann das Ganze auch ganz, ganz attraktiv ausscheinen lässt. Und das hat aufstellbare Beine, 3 Stück, sodass du das dann noch ein bisschen höher hinstellen kannst. Und
klingt kippelig. Ist kippelig?
Nee, gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Genau, also das ist super. Als ich den nach Italien genommen habe, dann gab es zufälligerweise 2 Wochen später so einen netten Abend mit Freunden von unseren Gastgebern. Und ja, habe ich gesagt, guck, dann mache ich Pizza. Und die guckten mich an, als ob ich vom anderen Stern bin. So, ne? Der Deutsche macht Pizza in Italien, ist klar, ist richtig. So. Und das, was ich nicht wusste, an dem Abend war auch einer dabei, der eine eigene Pizzeria hat. So, das war ganz geil. Der stand mir die ganze Zeit hinterm Rücken, guckte mir über die Schulter, was ich da mache. Es war großartig. Ich habe eine Pizzasoße gemacht, da habe ich irgendwie selber mir irgendwas ausgedacht, was geil war. Und jetzt kommt der Spruch dazu, den ich gerne sage, weil ich manchmal gerne auf die Kacke haue. Es gab Applaus danach. Es war wirklich so, dass die Leute...
Das müssen ja wirklich gute Freunde gewesen sein.
Ja, genau. Nein, das war richtig gute Freude. Schön. Bitte klatscht.
Ja, genau.
Die haben gesagt... Nein, also es war wirklich geil. Die haben gesagt so, ey, der eine ist ein Gastronom, das heißt, du kannst bei mir sofort anfangen zu arbeiten. Der andere meinte so, nee, hat er gut gemacht. Und alle haben sich den Ofen angeguckt. Das ist ja geil, schön klein, mobil, das ist ja super. Was ich danach erst festgestellt habe, auch die Italiener kaufen Fertigpizzen. Das soll man nicht glauben. Also das heißt, also nicht alle Italiener sind so Pizzanazis. Also das
Tiefkühlkosten.
Ja, genau.
Ja, klar.
War super. Also es kam super an, funktioniert einwandfrei, ist toll. Jetzt kommen aber ein paar Schattenseiten. Also erstmal, so ein Ding zu haben, ist ja schön und gut, aber wie oft macht man es wirklich? Also das heißt, wie oft nutzt du... Machst du einen Teig selbst? Einen Teig kaufen ist auch immer schön. Musst du kühlen? Mit dem Camper ist es auch nicht ideal. dann, wenn du jetzt nicht eine Standardsoße haben willst, dann bereitest du die noch zu und so. Und dann musst du die Gasflasche dahin bauen, musst dann irgendwie warten. Was ich eben sagte mit der Schaufel oder mit den verschiedenen Sachen, also um diese Sachen, die Pizza reinzutun und dann vielleicht noch so ein Metall, eine Schaufel, um die wieder rauszuholen. Vielleicht noch ein Thermometer dazu. Auf jeden Fall die Tragetasche oder diese Hülle dazu. Jedes Teil kostet extra. Der Ofen alleine kostet schon 350 Euro.
Okay.
Und ich habe mal durchgekalkuliert, mit den ganzen Teilen kommst du mal schnell auf 450 bis 500 Euro. Also das ist echt viel zu viel Geld. Und habe ich mal geguckt, was die Pizza auf Sardinien da bei meinem in der Lieblingspizzeria kostet, bei Antonello. Mhm. Da zahle ich für eine große Superpizza 7 Euro. Mhm. Und da brauche ich schon viele Pizzen, um dahin zu kommen. Also das ist schon, also für den Spaß ist es geil.
Genau, es gibt ja so Sachen.
Genau, und wenn ich jetzt so für die Mobilität nicht ganz so gut, aber wenn ich jetzt so eine Terrasse hätte oder so einen Balkon, wo ich dann sage, so komm, lass uns einen Pizzaabend machen, Freunde kommen vorbei, wir machen so einen Abend, super. Also wirklich tolles Ding, macht auch so ein Aha-Erlebnis und das riecht geil, wenn du dir selber aus so einem Ofen so eine richtig gute, gute Pizza rausholst, ist toll. Mhm. Aber es kostet halt nur 3 Euro, ne? Das ist aber schon.
Nochmal kurze Frage. Das ist ja für mich immer relevant, Packmaß. Wie klein kriege ich das Ding verpackt?
Mhm. Du hast ja auch diesen kleinen Weber-Grill, glaube ich, ne?
Nicht den ganz kleinen, den einen drüber, diesen Dom, diesen runde, dieses runde Ding.
Es gibt
ja
diesen
viereckigen, genau, ja, genau. Mhm.
Genau, diesen
mit dieser Kuppel da,
dieses Uhr am Anfang Ding. Oder genau. Sowas. Mhm. Ja, genau. Mhm. Der ist ja auch ein bisschen länglich und der ist auf jeden Fall dadurch ungefähr doppelt so hoch wie der zusammengeklappte Pizzaofen. Und das Stellmaß ist ein bisschen länger als dein Grill.
Tiefer, okay.
Das heißt, den kann man gut transportieren und durch die Tasche auch gut tragen. Ich habe den bei mir ins Bad gestellt. Bei dir wäre das so, dass er locker unter den Sitzen hinten Platz findet. Also das ist gar kein Problem.
Und die Tasche ist dabei?
Nee, eben nicht. Und die muss man halt immer noch holen.
Das ist doch doof. Also das ist doch echt schade.
Ja, total blöd. Ja, also, ich verstehe das schon, weil die den eher für die Terrasse als fürs Mitnehmen gemacht haben. Aber auch selbst da würde ich den abdecken wollen. Also hätte man gut machen können, finde ich.
Okay, für alle Hobby-Italiener da draußen, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin auch totaler Fan von eigener Pizza und auch Pizza machen und auch eine Nacht im Ofen, im Kühlschrank liegen lassen, den Teig und pipapo. Ja. Also ich kann deine Leidenschaft da total nachvollziehen und ich bin gespannt, wann ich mal zum Applaudieren eingeladen werde, um deinen Pizzaofen zu testen, mitzuessen.
Ja,
du bist ja bald hier. Ne? Dann gucken wir mal. Oder hast du ihn unten gelassen?
Darüber reden wir dann, wenn ich
da. Na, alles klar. Okay, gut, gut, gut. Ja, schön. Super. Dann haben wir ja in der letzten Ausgabe einen, sagen wir mal, so ein bisschen Urlaubssong-Special gehabt. Und ich habe mir jetzt auch im Grunde genommen auch ein bisschen lustigerweise eigentlich gar nicht inspiriert durch das Land, in dem du dich aufhältst, in Italien, sondern eher so zusammengesammelt, so Songs, die alle irgendwie so einen italienischen Anstrich haben, womit wir bei einer der Rubriken sind, die normalerweise unsere sehr, sehr geschätzte Kollegin Nadine macht, nämlich der Musikrubrik. Aber Nadine ist im Mutterschutz und darum probieren wir, so gut es geht, dieses Thema hier für euch aufzubereiten. Aber ich glaube, das wird euch gefallen.
Eine Frage, Henning, bevor wir ganz kurz, ich komme immer durcheinander. Heißt es Mutterschutz oder Elternzeit? Ich bin ja
Mutterschutz ist vor der Geburt, du hast recht. Mutterschutz ist vor der Geburt, wenn du aus dem Job rausgehst bis zur Geburt, ich weiß nicht welcher Zeitraum, das ist 2 Monate oder was auch immer, und dann gibt es dann die Elternzeit, ganz genau. Genau, und sie ist in der Elternzeit, du hast vollkommen recht, ja.
Okay, super.
So, Grüße an Nadine an dieser Stelle.
Grüße an Nadine.
Genau. Wir kommen zu meinen Top 3 des Sommers. Und zwar ist das alles,
wie eben schon gesagt,
sehr italienisch eingefärbt. Der erste Titel, den habe ich auf einer Rückreise aus einem Frankreich-Urlaub auf einem Campingplatz gehört und habe so gedacht, oh geil, den kennst du doch noch und was war das noch? Und ich war, dieser Song schwirrt mir immer noch im Kopf rum, der kommt aus dem Jahre 1983, für einige vielleicht ganz was Neues. Und zwar ist das der Song Dolce Vita von Ryan Paris. I'm so alone in Dolce Vita. Oh, baby, tell me. Ja, wenn man den Song jetzt hört.
Das ist so peinlich, das ist so Guilty Pleasure, ey, das ist so furchtbar.
Ja, so Italo-Pop und so richtig dreckig, aber irgendwie auch so Erinnerung. Und ich finde auch immer noch so, vor allen Dingen dieses Unsagbare, was wir jetzt nicht anspielen, aber dieses unsagbare Solo, was da noch verbaut wird. Der Song an sich ist ja 7 Minuten lang, was ja auch schon total Banane ist. Aber nein, also We Love to Live in the Dolce Vita, ja. Das ist
dann, ich sehe mich in ganz kurzer Hose, in ganz kurzer abgeschnittener Jeanshose am Baggersee. So sehe ich mich gerade so. Das ist total geil.
Oder irgendwie mit Mini-Plee, dicker Goldkette und irgendwie so einem, so einem Neon-Short, die so gerade so bis zu den Oberschenkeln runtergehen. So, am besten eine Speedo, das wird auch noch gehen.
Oh, genau. Ja, ouch. Aber so geil. Aber irgendwie geil.
Genau. Beim nächsten Titel, weiß ich noch, wie begeistert du gewesen bist, als du die Jungs in Hamburg live gesehen hast. Da waren sie gerade erst am Kommen, sagt man mal so schön. Da ist es jetzt so, da gibt es eine wunderbare Entwicklung. Und zwar gibt es deutsche Künstler, die haben sich gesagt, wir finden uns zusammen und machen ein Musikprojekt. Und der Deutsche wird gerne ein bisschen abfällig in Italien als Crucio bezeichnet. Und daraus entstanden ist die Cruci Gang. Und die Cruci Gang wird von wunderbaren Sängern wie dem Sven Regner von Element of Crime und eben auch noch anderen Künstlern unterstützt. Und die haben sich vorgenommen, ganz viele Songs einfach auf Italienisch einzusingen. Und ein Song der Cruci Gang hört sich wie folgt an. Tu mi chiami, mi chiedi come sto. Io ti chiamo e ti chiedo come stai. Tu mi chiami a dirmi che ritardi, ma lo sai che è già tardi. Mi dispiace, non capisco cosa vuoi. Rimango male, torno a casa e poi mi chiama il cellulare. Mi chiedi vieni al mare, perché non passi nel mio bungalow. Ho da bere per il late night show. Das ist ein bisschen so wie eine Pizza nach Italien zu bringen. Geil. Ja, aber ich meine, Bilderbuch und der Song und der auf Italienisch, das groovt doch, das ist doch richtig nice. Also ich finde das Konzept schön. Die Platte kommt im September ich glaube, da sind noch einige Dinger drauf und da werden sich jetzt auch noch ein paar veröffentlicht, die ihr jetzt hören werdet. Alles, was wir jetzt hier anspielen und was Gerd letzte Woche auch schon vorgeschlagen hat, sind natürlich bei uns zu hören, die ganzen Songs sind zu hören in der Camperman Radio Playlist auf Spotify. Einfach mal suchen, Camperman Radio. Wir müssen das Camperman.
Packe ich auch in die Shownotes.
Ja, wir müssen das Logo mal ändern, weil wir da irgendwie so aussehen wie der Podcast, aber das machen wir dann. Und dann könnt ihr da für 3 Songs voll nach Italien abtauchen, denn jetzt kommt der letzte. Der wird gesungen von einem Bekannten von mir und zwar auch Nachbarn mit dem bürgerlichen Namen Carsten Meyer. Sein Künstlername ist Aerobik, kommt aus Hamburg, ist ein unglaublich begabter Musiker, auch Live-Entertainer, muss man schon sagen, und auch Schauspieler, also sehr, sehr kulturell und sehr breit aufgestellt. Und der hat einen Song gemacht, der auch so ein bisschen Erinnerung weckt. Und zwar heißt der Urlaub in Italien und der hört sich so an.
Ich liebe seinen Sound, das ist so geile 70er Jahre, Funk. Wenn ich an so
erst
Filme
Funk.
Ist toll.
Ich mag den auch.
Das Schauspielhaus ja auch ausverkauft mit seiner Show und so, total geil.
Ja, vor allen Dingen hat er auch viel mit dem Studio Braun Leuten, Rocco Schamoni wie heißen die beiden anderen noch? Jetzt hilf mir mal auf die Sprünge. Reichen wir nach in den Shownotes? Nein. auf jeden Fall, ich war auch einmal, habe mir dieses Theaterstück von Rocco Schamoni dort angeschaut. Rocker, wo es ja auch um so ein Vorstadt-Idyll geht. Großartig. Und er hat da auch irgendwie einen aus der Gang gespielt. Und er war ja auch in dem Jahr, glaube ich, Teil des Ensembles. Ja, der Carsten ist breit aufgestellt und macht tolle Musik und Urlaub in Italien. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende.
Oder? Nee, warte mal. Du, warte mal, Henning. Für dich noch ein Tipp so auf dem Nachhauseweg. Also ich spiele das nicht an, keine Sorge. Kannst du googeln, könnt ihr alle googeln oder könnt ihr selber nochmal nachgucken. Du kennst doch den, kennst doch Faith No More, die Band wahrscheinlich.
Ja, ne? Klar, klar.
Kennst doch den Sänger wahrscheinlich.
Namen habe ich jetzt nicht, aber ja, der markante das Schwarzhaarige, ja.
Der Typ ist ja ein fantastischer Sänger, das ist Mike Patton.
Ah.
Und der hat ein Album rausgebracht, das heißt Mondo Cane. Also das ist, Mondo Cane war eigentlich in den 60er Jahren so eine Filmreihe, ein bisschen krasse Filmreihe. Und der hat eben halt dort nur italienische Songs gesungen. Und das ist großartig. Also völlig gaga, also fast operettenhaft, wie er das da singt. Also wenn du Bock hast auf so ein bisschen verrückte italienische Musik, hör dir das mal an. Das wird dir sehr gefallen.
Alles klar. Gut, dann reden wir nächste Woche drüber, denke ich mal, oder mein Lieber?
Ja, können wir gerne machen.
Gut.
Vielen Dank für das nette Willkommen. Endlich wieder in Deutschland. Wir werden nächste Woche uns mal wieder gegenüber sitzen und aufnehmen. Damit freue ich mich total drauf. Also falls du diese Bräune an meinem Körper überhaupt sehen willst.
Nee, wir werden Corona-Abstand halten und ich werde irgendwie einen Raumtrenner aufbauen, der nicht transparent ist. Ich kriege das schon hin, lieber Gerd. Ich wünsche euch da draußen, die ihr gerade auf dem Weg zum Urlaub oder in den Urlaub oder gerade im Urlaub seid, eine unvergessliche Zeit. Probiert mal, all den ganzen Kram zu vergessen, der uns hier im Alltag beschäftigt. Bleibt uns treu und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es am Donnerstag in die Camperman-Episode 63 geht. Und dann auch sicher wieder mit unserem Freund Reinhard. Ne?
Genau, und denkt dran, Campen macht gesund und ist gut für den Schlaf und überhaupt.
Und das Licht nicht so hell. Also, macht's gut da draußen. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.